Der Titel heute lautet Ein Abkommen mit Gott. Und ich möchte immer wieder das Wort der Wahrheit, das Evangelium predigen, weil die Schrift sagt, dass das Wort unsere Herzen reinigt, damit wir einen wahrhaftigen Glauben entwickeln können. Gereinigte Herzen ist eine wichtige Sache, weil da kann das Wort Gottes eindringen und es kann Frucht bringen und wird nicht erstickt. Und da sagt uns der Paulus in Epheser 5, ab Vers 25, Christus hat die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben, um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Also, durch das Wasserbad im Wort, sagt der Paulus, wird er die Gemeinde heiligen, reinigen und dann die Gemeinde soll verherrlicht dargestellt sein und keine Flecken oder Runzeln oder sowas Ähnliches haben, sondern heilig und tadellos. Deshalb, das Wort Gottes reinigt das Herz von Unglauben, Zweifel, von Lügen der Religion, von weltlichen Vorstellungen, die nicht Gottes Maßstab entsprechen und von sonstigen Gebundenheiten. Also lasst uns immer wieder das Wort hören. Es schrubbt die Oberfläche unseres Herzens rein von all diesem Zeug. Ich fange heute mal an mit Johannes 11, 49. Da sagte der hohe Priester Kaiphas eine Weissagung eigentlich, aber er hat sie unbewusst ausgesprochen. Er hatte gar nicht gemerkt, dass er Weissagung war. Hier steht: Einer aber von ihnen, Kaiphas, der jenes Jahr hohe Priester war, sprach zu ihnen: Ihr wisst nichts und überlegt auch nicht, dass es euch nützlich ist, dass ein Mensch für das Volk sterbe und nicht die ganze Nation umkomme. Dies aber sagte er nicht aus sich selbst, sondern da er jenes Jahr hoher Priester war, weissagte er, dass Jesus für die Nation sterben sollte. Sehr interessant, der hat es gar nicht so kapiert, was er da sagt, aber er hat genau das Richtige gesagt, was dann auch geschehen soll oder geschehen ist. Johannes 18, 14 bestätigt es, da heißt es hier, Kaiphas aber war es, der den Juden geraten hatte, es sei nützlich, dass ein Mensch für das Volk sterbe. Also das heißt, es ist nützlich, dass Jesus für uns starb. Und es ist sogar auch für uns nützlich, nicht bloß dafür das Volk Israel, sondern für uns, alle Nationen, ist es nützlich, dass Jesus starb. Und dieser Jesus wusste es. Er wusste, dass er als Sündopfer eingesetzt ist. Also Jesus wusste es, dass er als Sündopfer am Kreuz sterben muss. Und er wusste es auch, dass er es nicht aus Zwang tun muss, sondern dass er es freiwillig tun muss. Er starb praktisch den Märtyrertod für uns freiwillig. Er sagte in Johannes 10, 17, Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Also niemand nimmt ihm das Leben, das konnte keiner. Aber er hat es freiwillig gelassen und er hatte die Vollmacht, es einfach zu geben als Sündopfer für das Volk, für die Menschen. Es gibt einen Beweis, dass er nicht hätte müssen. Jesus sagte nämlich zum Petrus, als der dem römischen Soldaten das Ohr abschlug, weil er Jesus verteidigen wollte. Matthäus 26, 53 und 54. Oder meinst du, dass ich nicht meinen Vater bitten könne und er mir jetzt mehr als 12 Legionen Engel stellen werde? Wie sollten denn die Schriften erfüllt werden, dass es so geschehen muss? Also, Jesus hätte seinem Vater um 12 Legionen Engel bitten können, dass sie ihn jetzt aus dieser Patsche da raushauen können, dass sie ihn nicht festnehmen können, dass sie ihn nicht kreuzigen können. Aber er hat das nicht getan und er hat den Petrus ein bisschen gerügt, weil er das Schwert gezogen hat und reingeschlagen hat, hat sogar dem Soldaten sein Ohr wieder angeheilt. Aber er wusste, die Schriften müssen erfüllt werden. Alles, was über ihn in den prophetischen Schriften stand, muss erfüllt werden. Und deshalb war Jesus gehorsam und trotzdem freiwillig. Wie gesagt, wenn er nicht gewollt hätte, wenn er ungehorsam gewesen wäre, sagen wir mal so, hätte er um Engel bitten können Und der Vater hat sie ihm geschickt. Der Vater hat es getan, steht hier. Aber er wollte gehorsam sein um der Liebe zu den Menschen willen, um die Menschen zu erlösen von der Sündenlast, vom Sündenfluch unterm Strich. Also er war gehorsam und hat es über sich ergehen lassen, weil seine Liebe zu uns, zu den Menschen, stärker war als die Liebe zu sich selber. Er hatte echt Panik. Ja, das sehen wir im Garten Gethsemane, wo er sogar Blut schwitzte vor lauter Panik, weil er wusste, was auf ihn jetzt zukommt. Aber trotzdem war er gehorsam und hat sich geopfert für uns Menschen. Epheser 5,2. Da sagt uns der Paulus, wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Er sagt hier auch, dass Jesus sich selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe und als Schlachtopfer. Er wurde nicht gezwungen, er hat sich selber für uns geopfert. Das müssen wir wissen, es war freiwillig. Und du musst auch wissen, er tat es nicht als Gott, sondern als Mensch. Das ist für uns eine ganz wichtige Sache, dass er es als Mensch getan hat. Es gibt noch mehr solche Schriftstellen, die das bestätigen, wie Galater 1,4 und 2,20, Epheser 5,25, Römer 8,32 und 1. Johannes 3,16, wenn es jemand nachlesen will. Also Jesus, der Menschensohn, wird er auch in der Bibel genannt, was gleichbedeutend ist wie Gottes menschlicher Sohn. Ja, Gott hatte einen Menschen als Sohn, nicht einen Engel oder einen Geist oder sonst was, einen Menschen als Sohn. Der Menschensohn, der menschliche Sohn Gottes. Und dieser Menschensohn, Gottes menschlicher Sohn, hat uns praktisch vertreten, als er ans Kreuz ging. Er war unser Vertreter, der Vertreter für die sündigen Menschen. Und er hat da mit Gott praktisch ein Abkommen geschlossen, einen Deal, einen Vertrag, ja, eigentlich genauer gesagt, einen perfekten Bund mit Gott geschlossen. Wir haben da was ausgehandelt, die beiden, und Gott ist darauf eingegangen. Der Mensch, Jesus, hat mit Gott, den Vater, einen Vertrag, ein Abkommen, eine Übereinkunft, wie man es auch nennen will, geschlossen. Also so besteht seit der Kreuzigung Jesu eine gültige Übereinkunft, ein gültiges Abkommen zwischen Gott und dem Menschensohn, zwischen seinem menschlichen Sohn und dem Vater und damit auch zwischen Gott und der Menschheit, ja, weil er die Menschheit dort vertreten hat am Kreuz. Und Jesus hat diesen Teil des Abkommens erfüllt. Er hat eingehalten, freiwillig, bis zum bitteren Ende, bis zum Tod am Kreuz. Ja, er tat es um unseretwillen, als unser Vertreter. Der ohne Sünde war, sagt die Schrift, wurde für uns dort zur Sünde gemacht. Er tat es für uns aus dem Grund, damit wir nicht mehr die Lasten der Sünde tragen müssen. Das war sein Beweggrund. Er hat diese furchtbare, missliche Situation der Menschheit gesehen und es hat ihn belastet. Wir haben ihm wahrscheinlich Leid getan. Und diese Liebe, die ihn zu diesem Mitleid bewegte, hat ihn dahingehend gedrängt, für uns als Opfer sich kreuzigen zu lassen. In Philipper 2,7 sagt uns die Schrift, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Also Gottes Sohn, nahm Knechtsgestalt an. Knechtsgestalt ist menschliche Gestalt. Und was heißt er hier? Weil er den Menschen gleich geworden ist. Er hat seine Göttlichkeit zwischendurch abgelegt und war eben wie du und ich ein Mensch. Er konnte auch nicht als Mensch irgendwelche Wunder tun, sondern nur dann, weil der Vater ihn mit Heiligen Geist dann ausgestattet und gesalbt hat. Genau wie wir heute mit Heiligen Geist ausgestattet und gesalbt werden. Und dieser Jesus hat sich erniedrigt, sich selbst, und wurde eben gehorsam bis zu diesem Kreuzestod. Mit diesem Kreuzestod hat er seinen Teil des Abkommens nun erfüllt. Jetzt müssen wir mal schauen, wie sieht nun dieses Abkommen eigentlich aus? Oder wer muss welchen Teil dieses Abkommens erfüllen? Also Jesu Anteil an diesem Abkommen war eben, dass er für die Menschen sein Leben hingibt. Und Johannes 15, 13 sagt uns, dass keiner größere Liebe hat, als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Also einen größeren Liebesbeweis gibt es nicht. So sehr hat Jesus die Menschen geliebt. Oder auch der Vater natürlich, weil der Vater hat ja seinen Sohn deshalb in diese Welt gesandt, dass er das tut. Der Vater liebt uns mit Sicherheit genauso wie Jesus, weil die sind ja sich eins. Und aus dieser Liebe heraus hat sich Jesus auf dieses Abkommen, auf diese Übereinkunft mit seinem Vater eingelassen, haben das getroffen, haben sich das ausgemacht. Man könnte vielleicht einmal sagen, dass Jesus zu seinem Papa sprach, himmlischer Papa, die Menschen, meine Mitmenschen, die ich so sehr liebe, sind in einer aussichtslosen Position. Vater, ich möchte ihnen helfen, ich möchte sie da herauslösen, retten, einen Ausweg schaffen. Vater, ich opfere mich für sie, ich gehe für sie ans Kreuz, in den Tod und in die Hölle. Ich übernehme ihre Position, ihre Sündhaftigkeit, ihre Strafe, den Fluch, die Armut, den Tod, ihre Krankheiten und Gebrechen. Vater, bitte leg das alles auf mich, damit sie davon frei werden, wenn sie an mich glauben. So, ich habe mir das einmal so zusammengereimt aus der Schrift, wie diese Übereinkunft ebenso ausgesehen haben könnte. Weil genau diesen Teil hat Jesus erfüllt. Und der Vater ist darauf eingegangen. So, jetzt kommen wir zu unserem Anteil an diesem Abkommen. Weil jeder Mensch, der an diesem Abkommen zwischen Jesus und dem himmlischen Vater, der da teilhaben will, der muss das glauben. Wenn er nicht daran glaubt, wird es nicht gültig. Der Mensch muss an Jesus und an dieses Evangelium glauben und eben dadurch auch ein Glaubensbekenntnis ablegen mit seinem Mund, wie es in Römer 10 beschrieben ist, mit dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen. So tritt er in diesen Bund, in dieses Abkommen, in diese Übereinkunft ein. Dann wird es für einen anderen Menschen, der jetzt nicht am Kreuz war, gültig. Ja, man nennt es Bekehrung, man nennt es Lebensübergabe oder Wiedergeburt. Und ja, der Mensch muss natürlich im Glauben auch dabei bleiben. Weil es viele gibt, die machen diese Lebensübergabe, die sprechen immer das Gebet, aber sie bleiben nicht dabei. Sie lassen sich ganz schnell wieder abbringen. Dann hat dieses Wort keine Frucht gebracht, weil es im Herzen nicht aufgenommen wurde. Das ist dann nicht so gut. Und so ist diese Wiedergeburt das A und O für uns Menschen. Aber wie gesagt, wir haben den einfacheren Teil, dieses Abkommen zu erfüllen. Jesus hat den schwierigsten Teil zu erfüllen gehabt. Wir brauchen es bloß annehmen im Glauben und festhalten. Und für uns ist es ja eigentlich ein Gewinn. Das alte Gebot, das Gesetz, ist nämlich von uns weggetan worden oder von den Israeliten damals. Wir hatten ja das Gesetz nicht so extrem, nur so weit, wie uns das die Religion vermittelt hat. Aber es ist weggenommen. Und er hat uns nicht ein zusätzliches Gebot gegeben, sondern ein neues, ein anderes Gebot. Das alte, das Gesetz des Mose, wurde eben beseitigt. Und das betone ich immer sehr stark, weil das glauben viele nicht. Und jetzt habe ich noch den Epheser 2,15. Da steht es nämlich schwarz auf weiß. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt. Ja? Klipp und klar steht hier, er hat es beseitigt. Ja? Kannst du nachlesen, Epheser 2,15. Er hat was Neues hervorgebracht. Und er hat ein neues Gebot hervorgebracht. Das Gebot lautet, an Jesus zu glauben und dass wir uns einander lieben. Einander lieben heißt, erst einmal, man respektiert sich, man tut dem anderen nichts Böses, man zieht keinen über den Tisch und wenn es irgendwo vielleicht möglich ist, dann hilft man dem anderen oder ermutigt oder betet füreinander und man lebt nicht in Streit und in gegeneinander arbeiten, hintenrum schlecht reden oder so, dann passt es. So einfach ist es im neuen Bund geworden. So einfach ist es für uns, in dieses Abkommen mit einzutreten. Dass das so ist, ist der Beweis 1. Johannes 3,23. Hier sagt uns die Schrift, und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es uns als Gebot gegeben hat. Das ist das neue Gebot. Und er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Johannes 13,34. Das ist es im neuen Bund. Nicht mehr 10 Gebote, 600, wie viel noch, andere Gebote, die es da im Judentum gibt. Nein, ein neues Gebot. Weil wenn die Leute sich einander lieben, dann funktioniert es. Wenn du das einmal vorstellst, wenn man sich das überhaupt vorstellen kann, alle Menschen würden so leben, im Glauben an Jesus und einander lieben. Paradies auf Erden. Jeder wäre ein Gesegneter und keiner müsste mehr Probleme haben mit anderen, weil jeder in der Liebe lebt. Wir bräuchten kein Militär, wir bräuchten keine Polizei, wir bräuchten vieles Zeug nicht, das uns heute viel, viel Geld tagtäglich kostet und Schmerzen zufügt. Es wäre wirklich das Paradies auf Erden. Und so hat Jesus sich das eigentlich gedacht, als er ein neues Gebot gebracht hat und den Glauben. Na gut, also dein Teil ist, und damit aktivierst du dieses Abkommen auch für dich, zu glauben an Jesus, an das, was er da getan hat. Es geht nicht anders. Es gibt kein Hintertür. Ohne Glauben geht es nicht. Mitgliedschaft in einer religiösen Gemeinschaft nützt nichts. Es muss ein echter Herzensglauben sein und das mit dem Mund bekannt, dass du auch vor den Menschen dich zu Jesus stellst, das bezeugt deinen Glauben. Dann besteht das Abkommen zwischen Gott und dir. Nicht nur zwischen Gott und Jesus, sondern zwischen dir und deinem himmlischen Papa. Und das ist wichtig für uns zu wissen. Weil Jesus hat dieses Abkommen nicht für sich geschlossen in erster Linie, sondern für dich und für mich, für die Menschheit hat er es getan. So, jetzt kommt der Nächste, der Anteil an diesem Abkommen hat. Und welchen Anteil hat nun Gott selbst, unser himmlischer Vater, an diesem Abkommen? Glaubst du, dass Gott auch seinen Teil dieses Abkommens erfüllt? Ich denke ja. Die Schrift sagt in 1. Korinther 1,9, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Also die Aussage ist, Gott ist treu. Das müssen wir wissen, Gott ist treu. Er steht zu dem, was er gesagt hat, er steht zu seinem Bund zwischen ihm und Jesus und damit zwischen ihm und den Menschen, die glauben. Der Bund ist fest und ein Bund kann nicht einfach mir nichts, dir nichts wieder aufgelöst werden und schon gar nicht von einem treuen Gott. Weil Gott hat da noch eine spezielle Eigenschaft. Das steht in Hebräer 6,18. Hier heißt es, damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann, einen starken Trost hätten. Hier ist ein Satzteil eingefügt, der sagt, dass Gott doch unmöglich lügen kann. Eine Eigenschaft Gottes. Er kann nicht lügen. Unmöglich. Darum kannst du dir sicher sein, dass dein himmlischer Papa seinen Teil an diesem Abkommen, an dieser Übereinkunft, an diesem Bund halten wird. Gott kann nicht lügen, Gott ist treu. Und dieser treue Gott, der unmöglich lügen kann, erhört unsere Gebete. Das ist sein Teil des Abkommens. Wenn wir nach seinem Willen beten und nicht in irgendwelchen Zweifeln oder Religiosität stecken, und damit irgendwelche auswendig gelernten Gebetsverse aufsagen, dann erhört er unsere Gebete. Er sagt hier, 1. Johannes 5,14 und 15, dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Wir können eine Zuversicht an den Tag legen. Eine Zuversicht, weil wir in diesem Abkommen, in diesem Bund mit inkludiert sind. Ja, da können wir zuversichtlich sein, wenn wir bitten, dass er uns hört. Und wenn das Gebet nach seinem Willen ist, wird er uns es auch geben. Es ist hier nur diese eine kleine Einschränkung, dass es seinem Willen entsprechen muss. Ja, weil jedes blödsinnige Gebet wird nicht erhört. Das ist schon klar, da kommt oft der Chaos raus. Aber wenn wir nach seinem Willen bitten, wird er uns es auch geben. Was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. 1. Johannes 3,22. Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es uns als Gebot gegeben hat. Also wenn wir glauben und einander lieben, ist es die beste Voraussetzung, dass unsere Gebete auch erhört werden. Weil dann tun wir das Wohlgefällige. Das gefällt ihm. Und was wir bitten, empfangen wir von ihm. Und es ist der Teil dieses Abkommens, das unser himmlischer Papa erfüllt. Er gibt uns, was wir bitten und was wir brauchen. Es ist Gottes Teil, dass alle seine Segnungen uns erreichen, dass unsere Bitten erfüllt werden, dass sein Schutz über uns ist, dass seine Engel uns dienen, dass sich die Verheißungen, die in der Schrift stehen, für uns erfüllen. Das ist sein Teil an diesem Abkommen. Gottes Kraft oder Gottes Autorität und Vollmacht gibt diesem Abkommen, das hier geschlossen wurde am Kreuz, es gibt dem Substanz. Also dann sind es nicht irgendwelche leeren Blablabla-Worte, sondern weil Gott dahinter steht, gibt es dem Ganzen Substanz. Und es gibt auch seinem Wort und seinen Verheißungen Substanz. Es sind nicht bloß nur Buchstaben, irgendwelche Worte aus dem alten Buch, sondern es ist Gottes Wort. Es ist das, was, wo er dahinter steht. Der Gott, haben wir gehört, der nicht lügen kann, ja, der gibt nicht irgendwo sein Wort und dann sagt, aha, Ellerbatsch, war bloß Spaß oder so. Er steht dahinter. Und das muss man wissen, das macht es glaubwürdig. Und das hilft auch unserem Glauben, dass wir viel mehr mit Zuversicht zu ihm kommen, in der Gewissheit, dass da ein Abkommen besteht und dass Gott treu ist und zu diesem Abkommen auch steht. Weil Jesus hat das Abkommen geschlossen mit Gott. Jesus als unser Stellvertreter. Er hat sich geopfert und damit das Abkommen einfach auch für uns getroffen. Indem dass er alles von uns auf sich genommen hat. Die ganze Sündenlast, jeden Fluch, jedes Gebrechen, jede Krankheit, jede Armut, jeden Mangel, alles ist auf ihn gekommen. Der Vater hat es auf ihn gelegt, weil Jesus das so haben wollte. Und das, wenn du als Christ immer mehr und mehr erkennst, gerade wenn du in einer blöden Situation steckst, dass du erkennst, Jesus hat das bereits getragen. Ich muss nicht auch noch tragen. Dann hast du eine ganz andere Haltung in deinem Gebetsleben. Das hebt deinen Glauben schon ein ganzes Stück voran. Wenn wir immer bloß auf das schauen, auf den Umstand, auf das Problem, wenn irgendwelche Armut oder was oder Schwierigkeiten finanzieller Art dich bedrängen, dann schaut man gern auf das, was der Kontoauszug sagt, was der Banker sagt, was der Chef sagt, der nicht mehr zahlen will oder weil man arbeitslos ist oder irgendwelche Sachen oder weil man krank ist und was der Arzt sagt und was im Internet geschrieben steht, ja, da fixiert man sich oft drauf. Aber wir müssen uns auf das fixieren, was Jesus für uns für ein Abkommen mit Gott geschlossen hat. Weil wir, um unseretwillen hat es getan, wir sind Teil dieses Abkommens. Wir sind unterm Strich die Nutznießer der ganzen Sache. Die Welt will uns bombardieren mit schlechten Nachrichten weltweit und von, keine Ahnung, Dritten Weltkrieg und Atomkrieg und Weltuntergang und Vulkanausbruch hier und da und Wirtschaftskrise da und dort und Flüchtlinge und Pipapo. Wer sich auf das dauerhaft fixiert, ja, der kriegt vielleicht ja, Depressionen oder Ängste und Schwierigkeiten in seinem Denken und in seiner Seele. Wenn wir aber auf den Gott schauen, der treu ist und der nicht lügen kann und der allmächtig ist, der das alles wieder zurechtrücken kann, der die ganze Erde in seiner hohlen Hand hält, so mächtig ist er, ja, dann gibt uns das wieder Mut, dann gibt uns das wieder Zuversicht. Es ist besser, wir schauen auf Gottes Verheißungen, als auf die Nachrichten dieser Welt. Weil da ist der Satan oft dahinter, der die Menschen in Panik versetzen will. Und ja, man muss leider zugeben, zum Teil zu Recht, weil so viele Menschen einfach nicht an Jesus glauben. Und dann sind sie eben nicht Teil des Abkommens und dann geht es ihnen eben nicht so gut. Und da möchte ich jeden Menschen dazu ermutigen, Teil dieses Abkommens zu werden, sich zu bekehren, Jesus als Herrn anzunehmen, seine Kreuzigung und Auferstehung und so weiter zu bekennen, dann geht es aufwärts. Dann hat er den richtigen Blickwinkel für sich angenommen. Also wir, die wir glauben, sind Teil dieses Abkommens, wir sind die Nutznießer der ganzen Sache. Jesus hat es für uns getan. Jetzt gehört uns der Bundessegen, weil dieser Bund geschlossen wurde und wir sind hineingetreten. Das Erbe von Abraham her gehört jetzt uns. Ja? Und da haben wir vorhin gelesen, dass wir, wenn wir bitten sollen, nach seinem Willen bitten sollen, weil Gott nicht jeden Käse erhört, jetzt mit meinen Worten, dann ist natürlich zwingend notwendig, seinen Willen zu kennen, oder? Weil wenn ich seinen Willen nicht kenne, wie bete ich dann in seinem Willen? Das ist das nächste Problem. Okay, wir haben einen Bonus. Wenn wir nicht genau wissen, wie wir beten sollen, dann können wir in Sprachen beten für eine Sache. Das ist eine ganz super tolle Sache. Ja, was ist nun Gottes Wille, wenn wir beten? Dann ist es für uns schon wichtig, dass wir wissen, was in der Bibel steht und was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Wenn du Dinge findest in der Schrift oder in den Predigten hörst, was Jesus am Kreuz für uns getragen hat und von uns weggenommen hat, dann weißt du eigentlich schon, dass es Gottes Wille ist, dass es wir nicht mehr tragen müssen. Ja, die Sünde, die Schuld und deren Strafe und dessen Fluch brauchen wir nicht mehr tragen. Das trug Jesus, ja, der menschliche Sohn Gottes, das Opfer. Alle Gebundenheit, den Tod, unsere Leiden, unsere Krankheiten, unsere Gebrechen, alle Armut, jeder Mangel, das hat Jesus getragen. Also wenn du in dieser Sache, in solchen Dingen betest, dann weißt du, es ist Gottes Wille. Es ist Gottes Wille. Gottes Wille ist, dass wir gesund sind, dass es uns gut geht, dass wir alle Zeit in allem Genüge haben, ja, dass wir nicht alt und schwach und gebrechlich werden, sondern dass wir im Greisenalter noch saftvoll und frisch sein sollen, dass wir gesegnet sein sollen, dass es uns gut geht, dass alles, was wir tun, gelingt und so weiter. Es gibt sehr viele Dinge, die in der Bibel stehen, die für uns als Verheißungen ja, niedergeschrieben sind, damit wir sie auch erlangen können. Ja, nicht nur das, was Jesus getan hat am Kreuz, sondern auch die Verheißungen, die wir in der Schrift finden, ist Gottes Wille für uns. Und wenn du so nach Verheißungen betest, dann betest du auch nach seinem Willen. Und dann kannst du überzeugt sein, dass es Gottes Wille ist, es dir zu geben. Sicher, der Feind wird nicht lange auf sich warten lassen und wird dir das ausreden wollen. Das kann ich dir zu Genüge erzählen. Das ist ein gemeiner Hund und der versucht immer dagegen zu arbeiten. Darum heißt er auch der Widersacher. Aber wenn wir widerstehen, dem Widersacher widerstehen und auf dem Wort Gottes stehen bleiben, auch wenn alle Umstände ganz was anderes sagen und wenn die Leute was anderes sagen, dann früher oder später wird der Durchbruch kommen und Gottes Wille wird auch geschehen. Dein Gebet wird zur Erhörung kommen. Das heißt, es wird in deinem Leben auch sichtbar. Der Glaubende, der betet, muss diese Verheißungen wissen, kennen, sich darauf stellen. Geht nicht anders. Es fällt nicht einfach so irgendwas vom Himmel runter. Es ist immer ein Gebet des Glaubens notwendig. Und wenn du keine Verheißung hast, dann suche betend in der Schrift, suche Gott und suche die Verheißungen für deine Situation, für dein Problem. Ich bin mir 100% sicher, er wird sie dir geben. Er wird dir eine Schriftstelle zeigen oder wird direkt zu dir reden, was Sache ist. Weil er liebt dich. Wenn er dich nicht lieben würde, dann könnte er sagen, ach ja, wirst du zurechtkommen, geht mich nichts an. Doch, es geht ihm was an, weil er dich liebt, weil du sein Sohn und seine Tochter bist. Und er möchte dich mit all diesen Dingen segnen, die er verheißen hat. Er macht ja nicht Verheißungen, damit das Buch voll wird, sondern er macht es, damit wir die Verheißungen annehmen können im Glauben und die Verheißungen auch erlangen können. Also es kommt von Gott, es strömt auf uns über, weil wir im Glauben darauf fixiert sind und feststehen. Wir wissen, dass wir in diesem Abkommen mit drin sind, dass es für uns gültig ist. Und darum können wir auch dementsprechend im Gebet zu unserem Papa kommen. Es kommt alles von unserem Papa. Das ist sein Teil an diesem Abkommen. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, vom Vater der Lichter. Er schreibt hier Jakobus 1,17. Von unserem himmlischen Papa kommen gute Gaben. Er gibt dir nichts Schlechtes. Ja, der Teufel ist so gemein, dass er den Christen manchmal schlechte Dinge unterjubelt und dann noch dazu behauptet, es ist von Gott. Ja, oder Gott prüft dich oder Gott straft dich, weil du irgendwo irgendwas falsch gemacht hast oder sonstige falschen Lügenworte, die dann kommen. Nein, so sind wir als liebende Menschen nicht und schon gar nicht unser himmlischer Papa. Er ist besser als der beste irdische Papa. Er möchte, dass seine Segnungen, das ganze Erbteil, dich und mich erreichen. Er möchte, dass die Verheißungen sich erfüllen. Ja, vielleicht denkst du dann, ja, warum tut es denn dann nicht einfach? Weil Gott ein Gott des Glaubens ist. Und weil der Glaube die Brücke ist zwischen Himmel und Erde. Der Glaube überbrückt diese Differenz, die noch besteht, ja, zwischen oben und unten. Und der natürliche Bereich unseres Lebens ist eben einfach hier unten. So muss es von oben aus der höheren Ebene, aus dem Geist, nach hier unten fließen und in Existenz kommen. Weil wir hier brauchen es ja, ne? Klar. Wir brauchen ja hier die Segnungen und nicht oben. Oben in der geistlichen Welt sind sie alle da, alle parat gelegt. Aber der Glaube ergreift es, der Glaube nimmt es an, zieht es ja, nach unten und es kommt in Existenz. Ohne Glaube funktioniert es nicht. Gut, dann haben wir noch einen Teil, den Gott getan hat oder tut, als sein Anteil an diesem Abkommen. Er gibt uns, weil wir glauben, den Heiligen Geist als Geschenk. Den Heiligen Geist, der Wunderwerke wirkt, sagt uns eindeutig Galater 3,5. Lese ich auch mal vor. Der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens. Also er gibt uns den Geist, den Heiligen Geist, der Wunderwerke wirkt. Und er tut es nicht, weil wir Gesetz halten, Gebote halten, Vorschriften erfüllen und so weiter, sondern aus der Kunde des Glaubens. Das sehen wir wieder. Glaube ist das Ausschlaggebende. Einer ohne Glauben wird den Heiligen Geist nicht empfangen, weil da brauchst du auch Glauben dafür und du wirst ihn empfangen. Du musst wissen, er ist ausgegossen und du kannst ihn annehmen, wenn du das glaubst. Und er wird in dich kommen und du wirst in neuen Sprachen reden können und der Heilige Geist wird dir helfen, er wird dich lehren. Ja, er wird Wunderwerke für dich wirken, was notwendig ist. Und deshalb hat er ihn uns gegeben. Und dieser himmlische Papa, ja, das ist der, ja, der für uns Ansprechpartner ist in diesem Bundesabkommen. Und dieser himmlische Papa, unser Gott, unser Vater, er ist treu. Auch nochmal 2. Korinther 1,18, da steht hier, Gott aber ist treu und bürgt dafür, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Also das Wort von Gott ist kein Vielleicht oder könnte sein. Er ist treu und er bürgt für das Wort. Ja oder Nein, aber nicht ja, kann sein oder so. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist ein Ja geschehen. Ja, in Jesus ist ein Ja geschehen zu uns. Ein Ja zu uns, ein Ja zu den Verheißungen, zu den Segnungen, dass wir sie auch empfangen sollen. Und darum schreibt er in dann Vers 20, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, in Jesus, ist das Ja und deshalb durch ihn das Amen Gott zur Ehre durch uns. In Jesus ist das Ja. In diesem Abkommen zwischen Jesus und dem himmlischen Papa ist ein Ja geschehen. Ja, sagt Jesus, ich nehme das alles auf mich. Ja, sagt der himmlische Papa, ich gebe alles auf dich, damit die Menschen, die das glauben, davon frei werden können. Und das ist eine Wahrheit, mit der wir uns immer wieder beschäftigen müssen, um eben unsere Herzen zu reinigen von falschen Vorstellungen, von religiösen Lügen, von Meinungen und so weiter. Alles, was halt diese Wahrheiten blockiert, alles, was diese Wahrheiten versucht zu übertünchen, von dem sollen wir uns da fernhalten, damit dieses Wort wirklich im Herzen sich verankert, dass du ja, als Nutznießer dieses Abkommens zwischen Gott und Jesus das auch empfangen kannst. Deine Gebete sollen erhört werden. Ja, du sollst die Stimme des guten Hirten hören, du sollst den Willen Gottes für die Situationen erkennen und dementsprechend beten, weil der Vater möchte das. Der Vater möchte, dass wir an diesem Abkommen teilhaben, in seiner ganzen Bandbreite und Fülle. In ihm, in Jesus, sind wir zu dieser Fülle gebracht. Steht eindeutig in der Schrift, ich habe es jetzt nicht direkt da, wo es steht, aber viele denken dann, ja, es steht zwar da, aber ich ist halt nicht so bei mir. Ich habe die Fülle nicht. Drum predige ich solche Dinge, damit unser Fokus darauf gerichtet ist, auf den liebenden Papa, auf den Gott, der gut ist. Drum nennen wir uns als Gemeinde ja auch, Gott ist gut und Gott ist wirklich gut. Der Feind, der Teufel, möchte Gott als Richter hinstellen, als grantigen, alten, ein bisschen senilen Herrn, der sich um nichts mehr kümmert, so ungefähr. Ein falsches Gottesbild. Aber wir müssen die Bibel anschauen, denn die Schriften des Neuen Bundes vorrangig, damit wir eben erkennen, wie unser Papa ist. Jesus sagt, wer mich gesehen hat, hat Gott gesehen, hat den Vater gesehen. Ja, schau dir Jesus an. Dann weißt du, wie der Papa ist. Wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist, so geht der Papa heute immer noch mit Menschen um. Aber der Glaube ist verbogen worden. Das falsche Gottesbild hat sich eingebrannt in die Herzen. Das blockiert recht gemein. Und dann wollen die Christen wieder sich selber verbessern, noch mehr Gebote halten, noch braver leben, um Gott wieder zu besänftigen und zu beeindrucken, dass er nicht doch vielleicht irgendwie ihr Gebet mehr erhören könnte. Aber es ist der falsche Dampfer. Der Blick muss auf Jesus gerichtet sein, was er am Kreuz getan hat. Das Kreuz ist das Zentrum des ganzen Evangeliums, als Erlösungswerk. Und nur das bringt uns wirklich in die Gemeinschaft mit unserem himmlischen Papa. Nur das bringt uns die Segnungen von oben herab, die guten Gaben und Geschenke Gottes. Und auf das wollen wir uns immer wieder fixieren. Gut, jetzt wollen wir dann einen Lobpreis machen. Und dann wollen wir auch gleich mal so aus diesem Blickwinkel heraus beten. Wie man da beten könnte, beispielsweise, das wollen wir dann tun. Aber jetzt gehen wir erst mal in Lobpreis.
Mein Vater gibt mir alles.
Herr, du bist so gut zu uns, Papa. Du bist unser liebender Papa. Du bist der Beste. Besser als jeder irdische Papa. Viel, viel besser. Du gibst uns Gutes. Du hast das Abkommen initiiert mit Jesus, unserem Vertreter. Danke, Herr. Du führst uns in den Glauben, du führst uns dorthin, wo wir Verheißungen empfangen, wo wir Verheißungen erlangen, wo die Segnungen überströmen von oben herab. Danke, himmlischer Papa. Vater im Himmel, ja, wir lieben dich.
Vater, bei dir Vater, bei dir finde ich Ruhe, o mein Vater, ich liebe dich.
Halleluja, Vater, bei dir bin ich zu Hause, bei dir ist es gut, Mann. Bei dir ist Frieden, bei dir ist Ruhe. Du gibst mir, Herr, was ich brauche. Du gibst mir mehr, als was ich brauche. Danke, Herr, und ich darf immer kommen. Mit offenen Armen empfängst du mich. Ich darf immer kommen im Namen Jesu, Vater. Halleluja, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Du bist mein geliebter himmlischer Papa. Danke, Vater, danke, Papa. Deinen menschlichen Sohn für mich gegeben, geopfert. Halleluja. Ich bin wertvoll in deinen Augen, wertvoll und geliebt in deinen Augen. Halleluja. Wer ist wie du? Keiner ist wie du. Wer ist wie du, Papa? Es gibt keinen anderen Gott. Du bist es, der allmächtige Gott, der wunderbare Gott. Der wunderbare Gott, und wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Vater, für das Abkommen, das du mit Jesus geschlossen hast, um unsretwillen. Und dass wir eintreten durften, dass du uns das offenbart hast, dass wir in dieses Abkommen durch Glauben eintreten durften, Vater. Jesus hat für uns gelitten am Kreuz. Er trug die Strafe, er trug unsere Lasten, er trug unsere Leiden. Er trug unsere Armut, er trug den Fluch. Danke, Papa, und wir stellen uns da drauf. Wir stellen uns da drauf, Papa, dass all diese Segnungen uns erreichen, weil du deinen Teil tust, Papa, weil du es auf uns überströmen lässt, weil du jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk auf uns überströmen lässt, weil du uns liebst, Papa, und weil das Abkommen Bestand hat, der Bund hat Bestand. Und er ist gültig für uns durch den Glauben. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Und so öffnen sich himmlische Türen und Fenster. Schleusen des Himmels öffnen sich. Die Segnungen fließen, weil wir im Glauben eingetreten sind in den Bund. Im Glauben in das Abkommen. Wir nehmen es an, es ist gültig. In Jesu Namen. In Jesu Namen. in dem mächtigen Namen Jesus.
Freust dich an deinen Kindern.
jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, vom Vater des Lichts, von deinem hellen und wunderbaren Licht, von oben herab, aus dem Himmel, aus dem geistlichen Raum. Halleluja, von dir kommt es her. Von dir kommt all diese Gnade, von dir kommt alles. Von dir kommt Leben her. Leben fließt herab. Überfließendes Leben. Jesus ist gekommen, damit wir Leben haben und es einen Überfluss haben. So steht es geschrieben. Leben in Fülle und in Überfluss. Ehre sei Jesus. Ehre sei dem König Jesus. Ehre sei dem Lamm Gottes. Halleluja. Danke, Herr. Preis und Ehre sei dir, Jesus. Lobpreis und Ehre sei dir, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass du dieses Abkommen mit unserem himmlischen Papa geschlossen hast. Du selber hast den schwierigsten Teil getan für uns, Herr. Das Opfer am Kreuz. Du hast dieses Leiden auf dich genommen, um unsretwillen. Halleluja. Wie uns hast du den einfacheren Teil anvertraut, übergeben. Zu glauben. Zu glauben, dich zu bekennen, dir nachzufolgen, mit dir zu gehen, Herr. Auf dich zu vertrauen. Halleluja. Danke, Jesus. Und danke, Papa, dass du unsere Gebete hörst. Danke, Papa, dass du uns immer deinen Willen offenbarst, dass wir nach deinem Willen beten und du wirst es geben. Halleluja. Also wissen wir, dass wir das Erbetene haben, was wir erbeten haben. Das steht geschrieben. Halleluja. Und dieser Glaube öffnet die Himmelstüren. Unser Glaube öffnet die Himmelstüren im Namen des Herrn Jesus. Es strömt über. Wie steht geschrieben, Gott vermag, jede Gnade auf euch überströmen zu lassen. Gott vermag. Unser Papa vermag es. Er ist nicht zu klein, etwas zu tun. Er vermag es. Er kann, er will, er liebt. Danke, Jesus.
Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, vom Vater des Lichts, wunderbaren Licht, von oben herab, aus dem Himmel, aus dem geistlichen Raum. Halleluja, von dir kommt es her. Von dir kommt all diese Gnade, von dir kommt alles. Von dir kommt Leben her. Leben fließt herab. Überfließendes Leben.
Jesus ist gekommen, damit wir Leben haben und es einen Überfluss haben. So steht es geschrieben. Leben in Fülle und in Überfluss. Ehre sei Jesus. Ehre sei dem König Jesus. Ehre sei dem Lamm Gottes. Halleluja. Danke, Herr. Preis und Ehre sei dir, Jesus. Lobpreis und Ehre sei dir, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass du dieses Abkommen mit unserem himmlischen Papa geschlossen hast. Du selber hast den schwierigsten Teil getan für uns, Herr. Das Opfer am Kreuz. Du hast dieses Leiden auf dich genommen, um unsretwillen. Halleluja. Wie uns hast du den einfacheren Teil anvertraut, übergeben. Zu glauben, dich zu bekennen, dir nachzufolgen, mit dir zu gehen, Herr. Auf dich zu vertrauen. Halleluja. Danke, Jesus. Und danke, Papa, dass du unsere Gebete hörst. Danke, Papa, dass du uns immer deinen Willen offenbarst, dass wir nach deinem Willen beten und du wirst es geben. Halleluja. Also wissen wir, dass wir das Erbetene haben, was wir erbeten haben. Und dieser Glaube öffnet die Himmelstüren. Unser Glaube öffnet die Himmelstüren im Namen des Herrn Jesus. Es strömt über. Wie steht geschrieben, Gott vermag, jede Gnade auf euch überströmen zu lassen. Gott vermag. Unser Papa vermag es. Er ist nicht zu klein, etwas zu tun. Er vermag es. Er kann, er will, er liebt. Danke, Jesus. Halleluja. Herr, und hinter dieser Botschaft können wir ganz ungeniert ein Amen dazu sagen. Ein Amen, so ist es. So ist das. Halleluja. Danke, Herr. Amen.